ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Sie hatten vorhin ganz kurz die so Kommerzialisierung und finanziellen Interessen im Gesundheitswesen angesprochen. Vielleicht können Sie darauf noch mal ganz kurz eingehen, auch mit dem Bezug zur DDR. Was hat sich verändert?
Gut, es ist immer schwierig, Zeiten miteinander zu vergleichen, weil, sagen wir mal, im Jahr 1989, 90 die Dinge auch in Westdeutschland anders waren, als sie heute in Gesamtdeutschland sind. Das muss man immer so ein bisschen im Blick behalten, was man da jetzt mit was vergleicht. Aber natürlich haben wir schon eine Zunahme des, sag ich mal, des kommerziellen Aspekts in der Medizin. Es ist so ein bisschen der neoliberale Glaube der 90er Jahre, der Markt wird das schon richten und der Markt wird es auch im Gesundheitswesen richten. Das ist, glaube ich, der grundfalsche Weg gewesen, den man auch viel früher hätte erkennen müssen. Das erkennen wir jetzt so ein bisschen. Herr Lauterbach versucht da eine Krankenhausreform, die das so ein bisschen zurückdreht. Krankenhäuser sollen bezahlt werden dafür, dass sie da sind, nicht nur dafür, dass sie möglichst viele Fälle abrechnen, viele Patienten behandeln, sondern wirklich so ähnlich wie man auch die Feuerwehr dafür bezahlt, dass sie existiert. Man würde auch bei der Feuerwehr nicht auf die Idee kommen, sie nach Einsätzen zu bezahlen. Ja. Also das ist schon sehr schwierig, was da, um es vorsichtig auszudrücken, sehr schwierig, was in den letzten 20 Jahren im Gesundheitswesen an manchen Stellen passiert ist. Man muss jetzt nicht von Verstaatlichung sprechen, aber eine gewisse Kommunalisierung und eine gewisse Rücknahme von finanziellen Anreizen, glaube ich, täte dem Gesundheitssystem sehr gut. Und das ist auch etwas, was bei dem Thema Ärztemangel, glaube ich, immer selten angesprochen wird, zu selten, dass sich manche Mediziner auch einfach in ihrem Fach gar nicht mehr wiederfinden und sagen, dafür habe ich nicht studiert, was ich hier machen soll. Also ich habe selbst bei so einem Krankenhausunternehmen gearbeitet, was am Ende Dividende an seine Aktionäre ausgeschüttet hat. Das hat mich jetzt nicht direkt da weggetrieben, aber es war immer ein bisschen ein merkwürdiges Gefühl, dass aus einem solidarisch finanzierten Gesundheitssystem, Krankenversicherung, dass da Gelder permanent wegflossen an Aktionäre eines Krankenhausunternehmens. Und da gibt es dann nicht nur eins von. Also das ist schon, glaube ich, etwas, wo wir nachjustieren müssen, ist noch sehr freundlich ausgedrückt, nachjustieren.
Und wie kann nachjustiert werden? Weil gerade im ambulanten Bereich, also beispielsweise Augenheilkunde, da werden die ganzen Kassensitze zunehmend aufgekauft durch private Träger. Gibt es da irgendein Instrument, wie vielleicht auch juristisch gegengesteuert werden kann?
Ich bin kein Medizinrechtler, aber natürlich kann der Staat regulieren und der reguliert ja im medizinischen Bereich sehr viel und der kann das natürlich auch anders machen. Wir sehen ja in der momentanen Reform, dass man auch Reformen, die man vor 20 Jahren durchgebracht hat, dass man lernt und dass man sagt, manche Sachen müssen wir zurückdrehen. Und da spielt ja auch die Menschenwürde im Übrigen natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle. Ja, wir dürfen natürlich, wie ich anfangs sagte, nicht den Menschen alleine als Mittel zum Zweck sehen. Also Monetarisierung hat natürlich Grenzen und ich habe mich sehr gefreut zu hören, wie wichtig die Interessen der Patienten insgesamt werden. Das ist auch eine Demokratisierung, ja, mit den verschiedenen Komitees und ja.
Ich glaube, wenn man Patienten damals stärker beteiligt hätte oder überhaupt vielleicht auch die normalen und auch gesunden Menschen, dann wäre das mit dem Gesundheitswesen auch nicht so in die Ecke gerutscht, wie es jetzt wirklich im Moment ist. Also jetzt haben wir, glaube ich, sehr viele Probleme, die nicht hätten sein müssen.
Wir haben ja jetzt schon ganz viel über Demokratisierung und auch über Möglichkeiten gesprochen, wie man mitwirken kann. Das sind alles Optionen. Niemand wird gezwungen, irgendwie mitzuwirken. Niemand wird gezwungen, sich zu beteiligen oder irgendwie ja auch ehrenamtlich tätig zu sein. Das war ja zumindest noch vor ein paar Jahren ein kleines bisschen anders. Mein großer Bruder ist noch in die Zeit gefallen, in der es eine Wehrpflicht gab. Und aktuell gibt es immer wieder Diskussionen um ein sogenanntes verpflichtendes Gesellschaftsjahr. Wäre das vielleicht auch eine Option, wieder junge Leute zu begeistern, gesellschaftlich tätig zu sein für ein Jahr, für ein paar Monate?
Ja, also ich bin auch Zivildienstleister, also ich habe das natürlich auch noch erlebt und ich weiß schon, dass viele aus meiner Generation in dieser ja nicht so ganz leichten Findungsphase nach der Schule doch irgendwie da eine gewisse Orientierung hatten und eine Leitung und auch irgendwo das Gefühl hatten, okay, wir haben einen Staat, eine Gesellschaft, die braucht dich jetzt in jeder Hinsicht. Und zwar bei der Bundeswehr genauso, aber im Zivildienst eben auch. Und da musst du jetzt ein Jahr, das war ja schon alles nicht mehr besonders lange, da musst du jetzt hin. Und das wird jetzt sogar ein bisschen bezahlt und das reicht in dem Alter oder reichte aus. Und das hat auch bei ganz vielen, das weiß ich auch heute aus dem Kolleginnen- und Kollegenkreis, Kolleginnen in dem Fall weniger, weil das damals nur für Männer galt, die Berufswahl beeinflusst. Also auch bei mir, ich habe im medizinischen Bereich Zivildienst gemacht und da hat das Medizinstudium dann schon irgendwie damit was zu tun gehabt. Das war vorher nicht so klar. Und ich wäre absolut dafür, einfach schon um das Bewusstsein wieder ein bisschen zu stärken, dass es eben ohne das Mitmachen, ohne die Beteiligung, ohne auch Pflichten nicht geht. Also dass es nicht nur Rechte gibt. Wir haben jetzt viel über Rechte ja auch gesprochen. Das fällt einem auch immer so als erstes ein. Aber wir sind, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig geworden in den letzten 20 Jahren, auch mal Pflichten hervorzuheben, die man eben der Gesellschaft ja auch schuldet. Und das wäre so eine. Also ich wäre dafür.
Ich bin ja wieder mit dem Ohr am Hörer hier gewesen, so ein bisschen. Und da sind so drei Fragekomplexe sind da jetzt aufgetaucht. Und das eine ist, wie geht man damit um, wenn einem die Demokratie nicht passt? Also, wenn beispielsweise demokratische Entscheidungen getroffen wurden und einem persönlich oder einer Gruppe von Menschen passt diese demokratisch getroffene Entscheidung nicht. Was gibt's da für Möglichkeiten? Aushalten? Wie viel können wir aushalten? Was wollen wir aushalten?
Also das Problem natürlich bei kollektiver Selbstbestimmung ist, dass immer da individuelle Interessen hinten bei runterfallen. Und das muss man akzeptieren. Das ist ganz wichtig. Gleichzeitig ist es Herrschaft auf Zeit. Auch das sagte ich schon. Das heißt, Mehrheiten können sich ändern. Das heißt, man muss für seine Position werben. Man muss versuchen, Mehrheiten zu finden. Und das ist der einzige Weg. Sonst muss man es aushalten. Und das lässt sich in einem 80-Millionen-Volk, funktioniert es nicht anders. Und das ist manchmal, glaube ich, schwer zu verstehen. Aber wir haben immer noch die Grenze der individuellen Selbstbestimmung. Also das heißt, man kann natürlich auch zu den Gerichten gehen, wenn es unter Umständen rechtswidrig ist, wenn es gegen die Grundrechte verstößt. Also das heißt, der Einzelne geht innerhalb dieser kollektiven Selbstbestimmung nicht verloren, selbst wenn man mit den Entscheidungen nicht einverstanden ist.
Und eine weitere Frage, die sich auch in diesem Themenkomplex so ein bisschen abspielte, ist die Frage der Toleranz. Also wie tolerant ist eine Gesellschaft? Wie kann man Toleranz trainieren? Wie kann man mit Toleranz umgehen? Oder wie findet man tolerant zueinander? Gibt es da in der Geschichte, gibt es da auf gesetzlicher Ebene, gibt es da Rahmenbedingungen, an die wir uns halten können? Beziehungsweise an denen wir uns orientieren können?
Das ist die 1-Million-Euro-Frage. Also ich glaube, wir müssen da alle an uns arbeiten, mich eingeschlossen. Wir müssen toleranter sein für andere Meinungen. Wir müssen aber auch natürlich sagen, wo wir nicht einverstanden sind. Aber dann muss man, wie man im Englischen sagt, we agree to disagree. Und ich glaube, im demokratischen Gemeinwesen geht es nicht anders, ob wir dafür Beispiele haben, ob der Staat dafür Rahmenbedingungen setzen kann. Ich glaube, das ist eher eine gesellschaftliche Frage. Und das kann jedenfalls nicht obrigkeitlich verordnet werden, sondern da geht es um jeden Einzelnen unter uns, dass wir mehr Toleranz üben, auch wenn wir mal nicht einverstanden sind. Gleichzeitig gehört aber auch, glaube ich, dazu, dass wir auch tolerant gegenüber Streit sein müssen. Also, dass man sich auch mal heftig die Meinung sagen können muss, um danach aber auch wieder zusammen ein Bier zu trinken und über andere Sachen zu sprechen, wo man nicht so konträre Ansichten hat. Ich glaube, auch das müssen wir unbedingt aushalten.
Ja, ich würde da vielleicht noch hinzufügen, dass das mit der Toleranz eben wichtig ist, dass es sie wirklich in jede Richtung geben muss. Natürlich innerhalb der definierten Grenzen, aber dass man auch so fair sein muss und eben auch wirklich Meinungen, das spricht alle politischen Lager an, glaube ich, dass man so fair sein muss und sagen, ja, es gibt eben auch die Meinungen, die uns also überhaupt nicht passen und die wir ganz schlimm finden und vielleicht sogar unmoralisch. Aber auch da muss man sich vielleicht ein bisschen und da muss, glaube ich, auch bei vielen noch ein gewisser Lernprozess einsetzen, dass man dann auch so fair ist und sagt, ich stimme nicht überein, aber auch ihr habt eure Stimme irgendwo. Ja, also das ist, glaube ich, Stichwort Blasen und nicht mehr zusammenkommen. Das ist schon, da haben wir Nachholbedarf.
Also ja, für mich jetzt schon fast so der Idealzustand, den wir hier haben. Also dass wir zumindest diese Themen auf der Uhr haben und so ein bisschen drüber nachdenken, wie können wir uns selbst organisieren, selbst aufstellen, dass wir halt auch mit Grenzsituationen irgendwie umgehen. Für mich persönlich gibt's da immer so eine Schranke, dort wo gesellschaftlich definierte Wertekanon in Frage gestellt wird, also sei es die Würde eines Menschen, sei es die Gleichbehandlung und so, da muss ich sagen, an der Stelle bin ich immer raus und sage, das muss ich mir nicht geben, das permanent neu zu verhandeln, aber in aller Regel diese Toleranz anderen gegenüber, das ist schon ziemlich schwer. Dann gibt es eine Frage, wir waren jetzt da auf so einer Metaebene. Ich wurde jetzt gerade auch noch mal ein bisschen zur Seite genommen und gefragt, wie macht man das dann am Ende konkret, wenn man mit einer Meinung nicht zufrieden ist, wenn man sagt, man möchte da etwas anderes in eine Waagschale werfen? Gibt es da einen Algorithmus? Sagt man, okay, ich organisiere jetzt eine Volksabstimmung oder ich mache eine Eingabe? Das können Sie, Herr Bruns. Also Sie wissen ja, wie das geht. Aber nichtsdestotrotz, gibt es da irgendeine Möglichkeit, wo man sagt, orientiert euch bitte da und daran. Das ist eine Hilfestellung, da gibt es einen Verein, da gibt es was weiß ich nicht. Also ich habe die Frage, ihr habt hoffentlich die Antwort darauf.
Mir wird jetzt aus den 80er Jahren das alte Instrument der Bürgerinitiative einfallen. Das war damals eine große Neuerung. Also das war auch so ein Teil jenseits der Politik. Das hat sich gut etabliert. Das setzt aber voraus, dass man sich ehrlich macht selber und eine ungefähre Vorstellung davon hat, ob seine eigene Meinung wirklich auch eine größere Zahl von Menschen teilen. Also das ist, finde ich, schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Man sagen, bin das jetzt nur ich mit meinen Befindlichkeiten oder habe ich eine Chance, hier jetzt mehrere Leute dafür zusammenzubringen und dann nur zu? Klar, also das wäre so zum Beispiel etwas.
Na, die Bürgerinitiative gibt es ja quasi bis heute. Heute, gerade wenn es um Lärm im oberen Elbtal und sowas geht, also diese Sachen gibt es ja immer noch. Gibt es da einen Rahmen, Herr Steiger, gibt es da irgendwie vielleicht noch Sie holen zumindest so schön Luft, dass ich mir vorstellen könnte, es gibt eine
Antwort. Also ich hab gehört, dass die politischen Parteien noch Leute suchen. Ja. Also das ist der Ort, wo hauptsächlich Politik vorbereitet und gemacht wird. Und wir haben ein bisschen das Problem in unserem Land, dass die Parteien, also die Leute dort, die Mitglieder sterben langsam aus, die Jungen wachsen nicht nach. Es wird häufig nicht verstanden, warum Leute in Parteien gehen wollen. Politik und Demokratie ist keine Komfortzone, ja, sondern es ist verdammt harte Arbeit. Man muss Leute überzeugen, wir kennen das ja aus dem universitären Bereich. Bei uns nennt man dann Demokratie-Selbstverwaltung. Da sitzt man ständig in Kommissionen, in Komitees und Ausschüssen drin und diskutiert und spricht und es kostet so wahnsinnig viel Zeit. Aber es bringt am Schluss auch viel. Das sieht man dann nicht immer sofort. Aber man muss sich, also es gibt viele Orte, an denen man sich tatsächlich engagieren kann. Man muss aber um Mehrheiten kämpfen. Und jeder von uns ist dann eben doch nur eine von 80 Millionen. Und da muss man halt sehen, wie man aus dieser einen Stimme, ja, ein paar Millionen vielleicht unter Umständen rausholt. Und wir denken immer, dass es so einfach wäre. Aber das ist es, glaube ich, nicht.
Dann ist noch ein weiterer Themenkomplex, bevor wir uns dann nochmal ein Stück Musik gönnen. Ich glaube, darauf können wir nicht unbedingt jetzt eine Antwort finden, aber wir können vielleicht einordnen, inwieweit das für unser Demokratieverständnis von entscheidender Rolle ist. Ich bin angesprochen worden hier auf dem Platz und da wurde mir gesagt, für junge Menschen, für Menschen, die irgendwie eine Veranstaltung organisieren wollen, gibt es keinen Space, gibt's keinen Raum. Also ob geschützt oder ungeschützt, ob eine Bank, ob einen Raum, ob eine Möglichkeit, etwas zu organisieren, es fehlt schlicht und ergreifend. Es gibt gegebenenfalls noch eine Kirche, der auch die Mitglieder mehr oder weniger abhanden kommen, aber nichtsdestotrotz gibt es keinen Raum, wo Demokratie sich entwickeln kann. Und dass das Parteiensystem da an die Grenzen kommt, das merken wir ja auch in der Situation, inwieweit sich Menschen bei Wahlen engagieren. Könnte das nicht sein, dass wenn wir über die Säulen unserer Gesellschaft reden, dass genau dieser Freiraum für junge Menschen, dort wo die Demokratie so quasi ihre Keimzelle haben soll, also wir mit grauem Bart und so, wir sind da irgendwann auch raus, aber dort wo diese Keimzelle entsteht, müssen wir uns nicht viel mehr einen Kopf machen, dass wir einen Platz schaffen für diese Menschen, für diese jungen Leute?
Ja, öffentliche Räume, wo man sich begegnen kann, genau das ist ganz relevant. Wenn alle nur zu Hause sitzen, kann keine Gemeinschaft entstehen und kann es keinen Zusammenhalt geben. Das muss es unbedingt geben.
Müsste vielleicht auch tatsächlich irgendwie gesetzlich besser normiert werden, weil dieses Problem, diese Leerstelle, die gibt es, glaube ich, schon seit Jahrzehnten auch. Also dass man das vielleicht irgendwie ein bisschen stärker voranbringt und sagt, in einer bestimmten Kommune ab einer bestimmten Größe muss es sowas geben. Ja.
Okay, wir haben jetzt einen letzten kleinen Themenblock. Und zwar, wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, wie der Einzelne mitwirken kann. Man kann sich in Parteien beteiligen, man kann sich ehrenamtlich engagieren. Wir drei hier gehören alle in irgendeiner Funktion zur TU. Und auf diese Ebene würde ich gerne den Blick jetzt nochmal weiten. Am 25. Mai veranstaltet die TU eine Großveranstaltung mit dem Titel »Gemeinsam für Demokratie«. Warum ist es denn für Bildungseinrichtungen wie die TU so wichtig, sich auch zu Demokratie zu bekennen?
Ja, also zum einen ist natürlich auch die TU Dresden Teil des Staates und der Staat muss natürlich auch seine eigene Verfassung verteidigen, das ist das eine. Aber das andere ist natürlich, dass Ethik kann sich natürlich, oder die Idee der Ethik, die Theorie der Ethik kann sich natürlich auch in einem unfreien System entwickeln und weiterverfolgt werden, aber damit wir wirklich zu einer breiten Anwendung kommen, ja, damit das wirklich alles durchdringt, brauchen wir schon ein demokratisches, rechtsstaatliches System. Also das heißt, Wissenschaft basiert auf Freiheit, basiert auf Demokratie, auf Rechtsstaatlichkeit. Die TU Dresden ist im Kampf um die besten Köpfe weltweit, ja, und die Leute, die aus dem Ausland hierher kommen, wollen in Freiheit und wollen in Sicherheit leben. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass die TU Dresden sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit engagiert. Und das tut sie ja massiv. Und von den Feinden der Verfassung geht eine große Gefahr für freie Wissenschaft und Forschung aus. Und vielleicht noch eine Sache, ist immer die Rede von politischer Neutralität und man muss sich zurückhalten. Das ist richtig, politische Neutralität ist ganz, ganz wichtig für den Staat, aber es bedeutet parteipolitische Neutralität. Dass sich der Staat nicht hinstellt und sagt, wählt die Partei oder wählt die Partei. Aber dass der Staat natürlich seine eigenen Grundlagen, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde verteidigen darf, das ist selbstverständlich und das muss er auch tun.
Und wie ist es andersherum? Welchen Beitrag kann die Universität selbst leisten bei der Förderung von gesellschaftlichem Zusammenhalt und Demokratie?
Ja gut, da gibt's theoretisch viele Möglichkeiten. Um auf die Demos noch zurückzukommen, wäre es mir wichtig, also das machen wir natürlich Ende Mai, aber was glaube ich nicht gut wäre, ist, wenn das so eine isolierte Sache, da kommen jetzt die ganzen Wissenschaftler aus der TU und aus der Johannstadt und demonstrieren irgendwie alleine. Also dann hätte man vielleicht auch schon früher noch stärker, also das wurde auch zum Teil gemacht, aber zu anderen Demos aufrufen sollen, wo einfach die Dresdner an sich gekommen sind. Also ich war auf so einer Demo auch dabei, dass sich das eben auch mischt, dass man nicht so eine eigene Blase wieder kreiert. Also da würde ich darauf hoffen, dass das jetzt nicht nur so eine Wissenschaftler-Demo wird, sondern dass man auch so ein bisschen irgendwie mehr Verankerung auch noch in der Bevölkerung bekommt und dafür wirbt. Und wie die Wissenschaft, die Universität, naja, hinausgehen, für Fakten werben, ja, Fakten als Fakten benennen und Meinungen als Meinungen darstellen. Das ist ja schon mal was ganz, ganz Grundlegendes, Wichtiges zu vermitteln, dass Wahrheiten durchaus nicht immer absolut sind, aber dass Fakten absolut sind. Was aber auch nicht heißt, dass es neue, andere Fakten geben kann nach Jahren, die damals Erhobenen vielleicht ein bisschen relativieren oder anders darstellen. Also sauber zu arbeiten, finde ich auch wichtig. Also es ist natürlich schlimm. Ich werde von vielen Studierenden jetzt zu dem Thema Doktorarbeit angesprochen. Also ist das eigentlich noch was wert heute, der Doktortitel? Offenbar macht ja jeder Zweite da irgendeinen Schmuh. Also das ist natürlich ganz fatal. Ja, das ist jetzt mengenmäßig gar nicht so der Fall. Aber es sind natürlich doch öffentlichkeitswirksame Fälle. Und die schaden natürlich indirekt auch der Wissenschaft. Und man muss auch da natürlich fairerweise sagen, müssten wir vielleicht unsere Kontrollmechanismen auch noch weiter ausbauen. Natürlich kann man in einem freiheitlichen Wissenschaftssystem schon auch voraussetzen, dass die Leute fair arbeiten und primär guten Willens sind. Aber das ging ja schon ganz am Anfang dieser Plagiatsaffären los, dass man sich schon auch sehr gewundert hat, hat die Arbeit eigentlich jemals jemand gelesen, außer dem, der sie verfasst hat? Also solche Dinge, finde ich, würden auch dazu beitragen, dass wir mehr für Wissenschaftlichkeit zum Beispiel auch werben, die, glaube ich, eine gute Grundlage ist für Sachdiskussionen.
Ich möchte den Punkt eigentlich nochmal unterstreichen. Also wir müssen uns auch als Wissenschaft unsere eigenen Grenzen bewusst sein. Ja, wir haben nicht immer Antworten, sondern wir haben Fragen und wir haben Methoden, mit denen wir versuchen, diese Fragen zu beantworten. Und dann bekommen wir Antworten, aber dann muss auch das wieder überprüft werden und immer weitergehen. Und es geht auch dann nicht immer mehr nur um Wissen, sondern bei Demokratie geht es ganz häufig auch um das, was wir eigentlich wollen. Und da hat der Experte, die Expertin nicht mehr Stimmrecht als die anderen, sondern Demokratie bedeutet auch, dass jede Stimme gleich viel zählt und dass jeder Wille da eben auch im Rahmen natürlich der Rechtsstaatlichkeit und der Grundrechte wieder und der Menschenwürde gleich relevant ist. Also manchmal tut der Wissenschaft, glaube ich, auch etwas Demut tatsächlich ganz gut. Ja.
Das war noch jetzt eigentlich ein schönes Abschlussstatement. Jeder kann sich einbringen und jede Stimme zählt gleich viel. Vielleicht können wir zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Jeder von Ihnen kann noch mal sagen, was war jetzt in der Diskussion für Sie ein ganz zentraler Punkt?
Ja, Stichwort Demokratisierung. Also da war für mich, glaube ich, nochmal schön, auch jetzt im gemeinsamen Gespräch zu erleben, dass das kein abgeschlossener Prozess ist. Demokratie ist nicht fertig. Wir haben ja über Demokratisierung, das ist ja was Prozesshaftes zum Beispiel des Gesundheitswesens, der Medizin gesprochen. Und das hat es mir auch nochmal einfach deutlich gemacht, dass man also da nicht einfach die Hände in den Schoß legen kann und sagen, wir haben eine Demokratie, die wir im Allgemeinen ja haben, aber es ist deswegen nie zu spät, bestimmte Bereiche der Gesellschaft weiter zu demokratisieren. Ja, ich könnte jetzt Willy Brandt zitieren, aber das ist so abgegriffen, mehr Demokratie wagen, aber das ist natürlich dahinter ein bisschen, ja, also weitermachen.
Ja, Demokratie ist ein leerer Stuhl, sagt Jacques Derrida. Da muss man immer drauf hinarbeiten, aber man wird es nie hundertprozentig füllen können. Also ich glaube, das Wichtigste ist einstehen für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenwürde und sich gesellschaftlich engagieren, aus der Komfortzone rauszukommen, keine verfassungsfeindlichen Parteien zu wählen und ganz, ganz wichtig natürlich reden, reden, reden. Und das machen wir jetzt hoffentlich gleich noch weiter gemeinsam hier.
Für mich war es, glaube ich, auch der Punkt Partizipation, wie wichtig das ist und vielleicht auch sich ein bisschen mehr aus der Komfortzone herauszubewegen. Ich hoffe, dass auch Sie ein paar Denkanstöße mitnehmen konnten aus der heutigen Veranstaltung. Herr Steiger, Herr Bruns, vielen Dank für die facettenreiche Diskussion und vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Vielen Dank.